Okay, ja, also dann schönen guten Tag, willkommen zur Vorlesung Rechenarchitektur in dieser Woche. Wir hatten ja letzte Woche schon mit dem Kapitel 2 angefangen. Und zwar, da steht drüber homogene und heterogene Multi-Fi-Kernprozessoren. Im Kapitel 1 haben wir uns ja schon recht ausgiebig mit grundlegenden Dingen beschäftigt, was heutzutage in der modernen Mikroprozessor alles da so drin steckt, also von Verfahren, CISC, RISC und so weiter. Da muss ich nicht nochmal alles wiederholen. Und jetzt in diesem Kapitel 2 geht es eben darum, mal existierenden Mikroprozessoren auf den Zahn zu fühlen, also da mal reinzugucken, wie schauen die denn intern tatsächlich aus. Aber vorneweg hatte ich ja letzte Woche begonnen mit dem, wollte ich nochmal motivieren, warum wir eigentlich Multikernarchitekturen bekommen haben. Und in dem Zusammenhang habe ich Ihnen auch noch ein bisschen was zur Technologie erzählt, allgemein, ne, von Mikroprozessortechnik und wie sich das da so entwickelt hat. Ja, das hat man alles schon gemacht, ne, kein Vortrag in der technischen Informatik ohne das Mooresche Gesetz. Da bin ich nochmal drauf eingegangen, also eine ganz interessante Grafik, die uns zeigt, woher die Leistungssteigerungen in den letzten Jahren eigentlich kamen. Entweder durch die Technologie bedingt, das ist diese grüne Kurve hier, technologiebedingt, das heißt, wir können es einfach schneller machen, oder eben dadurch, dass wir unsere Architektur schlauer machen. Und das ist diese blaue Kurve hier. Ne? Okay, da bin ich letzte Woche schon drauf eingegangen. Dann, warum ist denn so, dass dieser grüne Anteil da immer etwas weniger Einfluss hat? Man sieht es insbesondere ganz schön hier, ne? Also so richtig steiler Anstieg hier. Und dann, so nach der Jahrtausendwende, ging es eigentlich mit der Taktfrequenz nicht mehr so richtig weiter. Warum? Das wäre einfach alles zu heiß geworden. Unsere Chips wären unter Umständen geschmolzen, wenn wir da einfach immer die Taktrate drehen. Ja, man sieht es auch nochmal hier, genau, 11.12. Genau, da sind wir jetzt also angekommen. Das hatte ich letzte Woche noch geschafft. Machen wir schnell das Datum hier raus. Okay. Genau, und das wollen wir uns heute nochmal ein bisschen genauer anschauen. Dann gehen wir nochmal auf ein Modell ein, das was uns in erster Näherung schon mal helfen soll, wie wir herausbekommen können beim Multicorn-System, woran es denn liegt, wenn wir mit der Leistung nicht mehr weiterkommen. Das könnte zwei Gründe haben. Einmal, wir haben einfach zu viel, unsere Prozessoren sind einfach am Anschlag. Oder die werden aus irgendwelchen anderen Gründen gebremst und diese anderen Gründe sind der Speicher. Das heißt, wir kommen nicht schnell genug nach mit der Versorgung der Daten. Okay, aber jetzt erst nochmal da hier. Also da habe ich jetzt eine neuere Grafik mal rausgenommen. Aus dem Buch von Patterson Hennessy, Computer Organization and Design. Die letzte Ausgabe, die RISC-V Edition. Und ja, das sieht man also auch sehr schön. Ne? Über all die Jahre sind die verschiedenen Mikroarchitekturen hier gezeigt von Intel-Prozessoren. Und man sieht, ja, da war ein richtiger Anstieg auf 3, hier ging es also, das ist hier logarithmisch aufgetragen. Also das heißt, wenn es hier linear verläuft, dann ist es eigentlich exponentiell. Wir haben also einen richtig exponentiellen Anstieg hier bei der Taktrate gehabt, schnell innerhalb von nur wenigen Jahren von 200 MHz auf 2 GHz, ne? Unglaublich. Und dann aber hat sich das Ganze verflacht, dann ging es auch nochmal schnell weiter auf die 3,6 GHz und seitdem, in dem Bereich bewegen wir uns. Aber dennoch hat man es geschafft, die schwarze Kurve hier ebenso steil, sogar noch steiler, ist der Anstieg der Verlustleistung zu sehen, ne? Also des Leistungsverbrauchs. Und das stieg dann hier bis zum Spitzenwert von 100 Watt an. Ne? Und 100 Watt, ja, wir sind heute hier, der Beamer drüben, der hat mich nicht gemocht, ging nicht. Und dann stieg das also hier an bis zu diesem Wert. Und da ist dann schon wirklich die thermische Gefahrengrenze gegeben. Und von da an hat man es dann geschafft, das Ganze wieder etwas zu reduzieren. Unter anderem dadurch mit clevereren Techniken, Turbo Boost zum Beispiel, dass man die Spannung dann immer, beziehungsweise die Frequenz dann immer nachregelt. Ja, in erster Näherung gilt für die in CMOS Schaltkreistechnologie, dass die Verlustleistung sich errechnet aus dem Produkt der kapazitiven Last, ne, also was ich da alles so ein paar Leitungen und so weiter an kapazitiven Lasten aufbauen, und mal der Betriebsspannung zum Quadrat, das ist genau die Krux, dass die da halt eben im Quadrat reingeht, ne, das habe ich Ihnen schon bei der Dennerschen Skalierung gesagt letzte Woche, dass das da eben dann problematisch wird, mal der Frequenz. Ne? Und ja, jetzt kann man sich mal hier so ausrechnen, wie der da auf 30 kommt. Also die Spannung. Ne? Die Spannung ist im Lauf der Jahre von 1982 bis in die Jetztzeit von 5 Volt auf 1 Volt reduziert worden. Ne? Da haben wir also schon mal eine Einsparung um den Faktor 5. Ja? Also das heißt, das ist ein Fünftel weniger geworden. Ne? Ein Fünftel entspricht 0,2 und das zum Quadrat. Ja. Und was ist hier? Das ist 1000 Mal, die Frequenz ist auf der anderen Seite 1000, um Faktor 1000 gestiegen. Ja. Wenn man hier da so in all den Jahren da guckt, waren wir hier bei 16 MHz und jetzt sind wir also bei 3400 MHz, 3,4 GHz. Also dann sagt er hier mal 1000. Dann, wenn man das dann ausrechnet, dann ist das ja hier 0,04 mal diesen 1000 und 0,04 gibt also einen Anstieg der Leistung um Faktor 40. Ich habe das jetzt mal einfach aus dem Buch so rausgenommen, ne? Und da gibt es auch die Folien dazu auf der entsprechenden Webseite für Dozenten, die dürfen sich dann die ganzen Folien runterladen. Und da steht dann mal 30, das kann ich euch nur noch erklären, dass hier die kapazitive Last auch um den Faktor 43, weil das da hier ist, nach Adam Riese eindeutig 40. Ne? Wenn ich nun auf 30 kommen will, muss die kapazitive Last um 3/4 abgenommen haben, damit ich auf 30 komme. Ne? Also ich gehe mal davon aus, dass man hier noch so einen Faktor 3/4 damit ran multipliziert. Und wenn man das dann hier macht, dann kommt man also auf den Faktor 30. Also das wäre für die kapazitive Last. Ja, okay, also wir sehen einen enormen Anstieg, ne, und das ist natürlich nicht so leicht zu bewältigen. Dann schauen wir uns hier nochmal den Taktanstieg an, also über all die Jahre jetzt auch für Interprozessoren, ist allgemein aus dem gleichen Buch, für verschiedene Prozessoren von IBM, AMD oder Intel. Und was war hier jetzt aufgetragen? 10, 100, 1000 und so weiter. Also keine Gigaflop pro Sekunde, sondern man hat geguckt, um wie viel Mal wurde das schneller gegenüber der WEX 1187, die damals 1978 mit der enormen Frequenz von 5 MHz getaktet war. Und die hat damals jetzt, die hätte also damals jetzt die Normleistung 1. Und ja, man sieht also gegenüber dieser WEX, ist doch immerhin eine Leistungssteigerung innerhalb von knapp 35 Jahren oder ja, 36 Jahren. Nee, was? Kann ich nicht rechnen? Ja doch, ja, 36 Jahren. Um den Faktor 34.967 erreicht worden. Das ist auch enorm. Und was man hier auch nochmal sieht, ist der Anstieg an sich. Ne? Hier gab es auch nochmal einen ziemlich steilen Anstieg. Das war also hier in den ersten Jahren, gut am Anfang vom niedrigen Niveau ausgehend, 25% Anstieg der Leistung pro Jahr. Und dann zwischen 1996 bis 2003 hat man also tatsächlich 52% Anstieg pro Jahr erreicht. Also es ist fast immer sich die Leistung da um die Hälfte verbessert. Und dann jetzt eben, seitdem dieser Takt da ein bisschen eingeknickt ist, ne, sind es noch 22% pro Jahr. Ja, und was gibt es da für Gründe? Die Begrenzung liegt natürlich durch die Leistung bedingt. Ne? Also man könnte einfach nicht mehr, so wie Intel bzw. viele andere sich das so im Jahr 2000 dachten, nö, das geht so weiter, und dann im Jahr 2010 werden wir einen 10 GHz Prozessor haben. Ne? Den haben wir nicht, ne? Haben wir nicht bekommen. Das sind also so bei 3 bis 4 GHz nach wie vor. Und dann Instruction Level Parallelism steht hier, also das heißt auch das Herausziehen aus der Parallelität aus superskalaren Architekturen ist da mehr oder weniger auch an einen Anschlag gekommen. Und an den Anschlag gekommen, geht nicht mehr weiter. Und auch die Latenz des Speichers. Ne? Und ja, Schauen wir uns das nochmal genauer hier an. Und die Antwort darauf, auf diese Energy Wall oder Power Wall, wie man da manchmal sagt, war eben mal eine Multikernarchitektur. Ne? Mehrere Prozessorkerne auf einen Chip unterzubringen. Der Grund, einmal die Technologie, das Drehen der Taktschraube kostet zu viel Energie. Hier nochmal diese Formel, das ist im Prinzip die gleiche Formel, bloß mit dem Unterschied, dass die andere Formel meine, auf der Formel wird ja auch hergenommen, ist eigentlich die genauere, weil da kommt nochmal so ein konstanter Faktor mit rein, dieses Rho. Ja, der muss dann mit 10 multipliziert werden. Und da sieht man also nochmal hier die kapazitiven Lasten, die Frequenz und VDD. Ja, und jetzt könnte man sagen, ja, naja, okay, also wie ist das jetzt? Sehen wir mal einen Prozessor her. Den takte ich mit dem Gigahertz. Ein Teil gebe ich also da ein Gigahertz hier ein. Ne? Dann sage ich, na gut, dann nehme ich zwei Prozessoren oder zwei Kerne, die takte ich jeweils mit 500 Megahertz. Dann habe ich doch die Formel zweimal, oder? Wenn ich zwei Kerne habe und setze einmal hier 500 Megahertz ein, muss ich für zwei Kerne muss ich das Ganze miteinander addieren. Dann ist es doch das Gleiche, wie wenn ich ein Gigahertz einsetzen würde. Ne? Also, nochmal, ich schreibe es mir nochmal hin. Ich sehe ein paar staunende Blicke. 500 MHz mal VDD Quadrat. Und bei zwei Kernen multipliziere ich da einfach eine 2 vorne dran und im Vergleich ein Kern. Genau das gleiche, C mal P mal Rho mal 1 Gigahertz jetzt mal VDD Quadrat. Na. Und dann denkt man, das ist das Gleiche, wo hast du jetzt dann Energie gespart? Nun ist es aber so, dass die Spannung, da steht ja hier, die Frequenz und VDD sind miteinander korreliert. Ich kann nicht einfach beliebig die Spannung, die Frequenz hochtreiben und gleichzeitig die Spannung konstant halten. Das geht nicht. Im Gegenteil. Man wollte ja eigentlich mit der Spannung, ist ja auch gelungen, ne? Reduzieren. Aber ich kann die nicht weiter reduzieren, was schon mal ein Problem gibt für die dynamische Skalierung. Und im Gegenteil, ich müsste ja eigentlich sogar wieder ein bisschen nach oben gehen, sogar mit der Spannung, damit ich auch die Elektronen mit dem entsprechenden Druck in die hintersten Winkel des Chips bringe. Und ich habe immer weniger Zeit, das zu tun, wenn ich die Frequenz nach oben treibe. Ja. Und die jetzt entspricht der Nanosekunde Laufzeit. Also das heißt, in der Nanosekunde müssen die da alle verteilt werden. Ja. Und das ist das Problem. Das heißt, ich müsste ja nicht mit VDD, ich kann nicht weiter runtergehen, beziehungsweise ich müsste sogar wieder erhöhen. Und auf die Art und Weise erhöht sich die Verlustleistung. Ja, und die Architektur, auch bei der Architektur war man im Prinzip am Ende. Das superskalare Prinzip war ausgereizt. Also eine dynamische Sprungvorhersage, die war bei mehr als 95% Trefferquote. Mehr geht nicht mehr. Ne? Was wollen wir da noch erreichen? Also Aussage, Wade Gibbs, Spektrum der Wissenschaft. Also ein Wissenschaftsautor ist der, es war nie die Frage ob, sondern wann und warum. Wann würden die Hersteller von Mikroprozessoren gezwungen sein, einen kleineren Gang einzulegen, das heißt also eben nicht mehr, die Taktrate zu erhöhen? Und warum würde die scheinbar so eiserne Regel alle 2 Jahre ein schnellerer Chip nicht mehr durchzuhalten sein? Ja. Tja, und mehr Leistung ist jetzt eben nur noch erzielbar gewesen durch, ich habe das mal genannt, jetzt echte Parallelität. Was meine ich mit echter Parallelität? Eben Prozessorvervielfältigung. Mehrere Prozessoren auf einem Kern. Und die sollen halt parallel rechnen. Während vorher, ja, was ist die unechte Parallelität? Das ist vielleicht eher die implizite Parallelität, nämlich aus einem seriellen Befehlsstrom, den der Compiler erzeugt, Parallelität automatisch herauszuziehen. Das war superskalar. Ne? Und das hat dann im Prinzip der Prozessor selber gemacht und alle waren glücklich. Nämlich, sie mussten sich nicht selber einen Kopf über Parallelisierung machen. Das macht der Rechner schon irgendwie. Ne? Erstens wird er schneller getaktet und die ganze Parallelisierung, die da läuft, besseres Ausnutzen der Pipelines und so weiter, Scoreboard, Thomas Solo, muss ich mich ja vom Programm her nicht kümmern. Das geht ja alles automatisch. Ja. Und das haut eben, Das war sozusagen die implizite Parallelität. Aber das haut eben nicht mehr hin, das klappt eben nicht mehr, damit kriege ich keine große Leistungssteigerung mehr hin, weil ich das eigentlich schon alles ausgereizt habe, sowohl von der Architektur als auch von der Technologie her. Naja, dann die Idee, wir nehmen eben mehr Kanne. Geringere Frequenz, man kann nicht einzelne Kanne, nehmen wir mehrere Kanne, statt 10 GHz nehme ich eben zwei Kanne mit 500 MHz. Ich habe dann auch eine gleichmäßige Verteilung der Wärme, die auf dem Chip entsteht. Einzelne Kerne kann ich bei Nichtbedarf zum Beispiel komplett abschalten, spare ich auch wieder Energie. Dann gibt es auch wirtschaftliche Gründe. Mehr als ein Kern auf einem Die spart die Produktionskosten. Wissen Sie, was Die, was der Die ist? Die? Lady Die? Chipkern. Der Chipkern, genau. Ne? Sozusagen der nackte Chip. Also wenn ich, ich habe jetzt gesucht, ob ich jetzt so das Bildchen finde, aber Sie haben bestimmt schon mal alle nackte Chips gesehen, ne? so Waferscheiben. Und da, wenn Sie dann einen einzelnen Chip rausschneiden aus diesem Wafer, das ist der Die. Das ist der Chip, bevor er in ein Gehäuse gesteckt wird, beziehungsweise bevor er ins Gehäuse gesteckt wird, müssen die Drähtchen erstmal vom Chip zum Rand gezogen werden, die Anschlüsse an die sogenannten Pads, die Anschlüsse, und dann wird das Ganze noch gehäust. Und dann ist der Chip fertig. Okay, jetzt habe ich aber eben mehrere Kerne auf einem Die. Was wäre die Alternative? Vier Multiprozessoren. Vier Prozessoren. Die muss ich viermal häusen, die muss ich viermal bonden. Jetzt muss ich nur einmal bonden, muss zwar mehr bonden, okay, aber ich muss die nicht alle extra in ein Bondapparat stecken und ich brauche nur ein Gehäuse. Letztendlich, und ich brauche auch nur einen Kühler, den muss ich halt schneller drehen bei vier Kernen und ich brauche keine vier Kühler. Also spare ich damit Geld. Ja, wirtschaftliche Gründe sprechen auch dafür, mehr Kern zu machen. Ja, wie gesagt, zusätzlich waren also die bisherigen Architekturmaßnahmen nahezu ausgereizt. Justin Redner, der frühere CTO von Intel, Leiter der Entwicklungsabteilung Systemtechnologie bei Intel. Wir haben das Gesetz des Quadrats gegen uns. Man benötigt exponentiellen Zuwachs der Transistorenzahl. Damit steigt aber Chipfläche und Stromverbrauch, um auch nur geringe weitere Verbesserungen bei der parallelen Befehlsverarbeitung zu erreichen. Also mit anderen Worten, wenn wir schon bei 95% Trefferquote sind, ja, im Durchschnitt, und wenn wir das noch höher treiben wollen auf 99% oder 99,9%, ja, das könnte man schaffen. Allerdings den Aufwand, den wir dazu leisten müssten an zusätzlicher Erkennungslogik, der lohnt sich einfach nicht mehr, denn das steigt exponentiell. Wir müssen also exponentiell mehr Logik da reinstecken, um zu verhindern, um dahin zu kommen, dass ich von 95% noch auf 99% komme. Und das erhöht aber wieder Chipfläche und Stromverbrauch, sodass sich das einfach letztendlich auch nicht mehr rechnet. Und deswegen haben die sich Multikern ausgedacht. Somit die Multikernrevolution wurde geboren. So Leute wie ich haben sich natürlich sehr gefreut. Warum? Das parallele Rechnen war keine akademische Nische mehr. Hier dieses Hochhaus hier, wissen Sie ja, das ist nach dem Wolfgang Händler benannt, der die Informatik hier gegründet hat. Ich habe bei dem auch noch Vorlesungen gehört. Bin von ihm auch noch geprüft worden in Rechnerarchitektur. Und damals war, also ich habe 81 angefangen zu studieren, 87 war ich fertig. Und da war das, und in Erlangen war schon immer Zentrum des parallelen Rechnens damals. Ja. Und damals war das nicht unbedingt jetzt so üblich. Ja, das hat man sich manchmal vielleicht anhören dürfen. Was bildet ihr da Studierende in parallelen Rechnen aus? Ja, das gibt es vielleicht an den Rechenzentren und so weiter, an den Unis. Klar, da habt ihr Parallelrechner. Aber wenn die dann später in eine Firma gehen, die haben kaum Zugriff auf Parallelrechner. Ja, stimmte damals, das hat sich aber geändert. Das sind wir geändert. Wir haben jetzt alle, sind jetzt alle Parallelrechentechniker, ne? Selbst in unserem Handy, ich wollte gerade nach meinem Handy greifen, aber da liegt eins. Überall sind Multikernprozessoren drin. Ja? Wir kommen gar nicht mehr drum herum, selbst wenn wir wollten. Wir sind alle Parallelrechentechniker geworden. Okay, ja, und da gibt es homogene und heterogene Multikernprozessoren, homogene von Intel, AMD, Sun, IBM Power oder eben auch heterogene und Es ist ein klarer Trend zu sehen, dass das Heterogene immer mehr zunimmt. Heterogen heißt, dass die Kerne eben nicht gleich aufgebaut sind. Sehen wir mal, hier, das sind Beispiele, ach, da sehen wir, da haben wir doch schon Dai. Bitte, hier, Dai, habe ich doch ein Bildchen dabei. Das ist der Dai und mehrere solche Dais werden dann auf so einer Chipscheibe und dann müssen die dann rausgesägt werden. Und ja, und da sieht man jetzt, das war, glaube ich, der Barcelona. Ne? Die AMD hat gern immer ihre Mikroarchitektur nach irgendwelchen europäischen Städten benannt. Und das war die Barcelona-Mikroarchitektur von AMD. Und da sieht man auch schön 1, 2, 3, 4 Kerne. Und das da, was da innen so schimmert, ist der Cache. Und wissen Sie aber, warum das alles so farblich sich so unterscheidet? Also es ist nicht so, dass die angestrichen haben, die Chips, ne, attackiert hätten, sondern es sind Beugungseffekte. Ne? Das wird mit Licht bestrahlt und dann aufgrund der klaren Strukturen wird das Licht anders gebeugt. Und dann werden bestimmte Frequenzanteile unter bestimmten Winkeln werden herausgefiltert und dann kommt hier nur noch das blaue Licht raus und hier da hinten nur noch das gelbe Licht. Und man sieht eben, deswegen erkennt man auch gut die Caches, weil die Caches sind ja aus SRAM-Speichern aufgebaut und die haben eine schöne reguläre Struktur. Das ist immer das gleiche Element als Matrix angeordnet. Okay, das war also der erste Vierkerner. Und zwar, der echt auf dem Chip integriert war, also auf einem Silizium, auf einer Silizium-Grundfläche. Denn Intel konnte das damals noch nicht. Intel hatte nämlich Folgendes gemacht, deren erster Vierkerner bestand aus zwei Kernen, hier ein Zweikernprozessor und hier ein Zweikernprozessor, die zusammen auf einem Silizium-Motherboard, wenn Sie so wollen, integriert wurden. Und damit hat AMD gesagt, na, da sind wir euch doch voraus. Hat Intel gesagt, na, von wegen, wir können sogar 100 und mehr Kerne. Und hatten da so einen Vierkernchip mal aufgelegt, den Intel Polaris. Den haben sie dann auch angeboten, haben den für Forschungszwecke, konnte man sich über das Netz da einloggen und auf dem rechnen. Und nannten das Single Cloud Computer. Und allerdings hat es ein bisschen eine Zeit lang gedauert, weil erst einmal konnte die keine programmieren. Sie haben aber gezeigt, Mensch, wir können 100 Kerne integrieren. Ne? Und ja, die standen halt immer so in einem Wettkampf, ne? AMD und Intel, wer ist der Bessere? Und dann hat Intel eigentlich AMD abgehängt. Ne? AMD lief, glaube ich, wirtschaftlich gar nicht so gut. Und waren ja schon Gerüchte, dass vielleicht am Ende Intel von der amerikanischen Kartellbehörde zerschlagen wird wegen Monopol. Und aber AMD hat mächtig aufgeholt, insbesondere mit seiner Ryzen-Mikroarchitektur. Und wir haben engere, ja, wir haben einige Kontakte zu AMD Deutschland, jetzt hier auch nach USA bei der Heterogeneous Systems Architecture Foundation. Und ja, dem geht es da eigentlich ganz gut. Vor zwei Wochen war wieder einer da. Das könnt ihr vielleicht nächste Woche mal vorstellen. Der hatte auch was eröffnet, wo man übers Netz auf großen Maschinen rechnen könnte, wenn da jemand mal von Ihnen Interesse für studentische Arbeit hat. Aber das stelle ich vielleicht im Laufe der Zeit mal vor und wieder nach Weihnachten. Okay, dann wollte ich aber hier noch drauf eingehen. Kennt das jemand? Vielleicht hatten Sie das sogar zu Hause. Das ist der Cell. Mikroprozessor von IBM und der hatte einen Power-PC, hier ist wieder der Cache, der hatte einen Power-PC-Prozessor von IBM mit drauf und 8 spezielle Vektorprozessoren, das sind diese cyan-schimmernden Teile da. Wissen Sie, wo der drin war? Der PlayStation 3 war der drin. Ne? Und leider ist er eingestellt worden, war eine sehr schöne, von der Architektur eine sehr schöne Sache. Nicht, dass die PlayStation nicht erfolgreich war, aber tatsächlich steckte in der PlayStation mehr oder weniger der Abfall von der Cell, vom Cell-Prozessor drin. Nämlich einer, das waren immer die Chips, wo einer von diesen Vektorprozessoren nicht ging. Ja, die kamen in die PlayStation. Ja, es war wirklich so. Und die gingen, was hat IBM eigentlich vorgehabt? Die wollten ja keine Spielekonsolen verkaufen, die haben sie ja Sony gegeben, ne? Und die sind damit sicherlich, die waren vorher schon reich, noch reicher geworden. Und was IBM gemacht hat, die wollten das in Serverarchitekturen verkaufen. Da waren dann die Chips drin, wo natürlich alle 8 Vektorprozessoren funktionierten. Und die waren ganz schön teuer. Ne? Wir haben es dann aber hier besorgt, über sie hier angefangen habe, um damit ein bisschen zu experimentieren. Zwei von denen kamen auf eine Platine drauf, mit AMD-Prozessoren und sogar noch gekoppelt war das. Und so ein Ding kostete, glaube ich, 16.000, 20.000 Euro, so ein Anschub. Wir haben es für die Hälfte bekommen, Universitätspreis war immer noch ganz schön teuer. Und naja, aber es war kein wirtschaftlicher Erfolg. Ne? Deswegen haben die das angestampft und haben dann die IBM-Cell-Architektur abgekündigt. Okay, ja, genau. Also was ich bei dem Zusammenhang noch sagen wollte, bevor ich dann ein bisschen wieder auf Technologie zu sprechen komme, ist, ja genau, das war vorhin. Und wo man vor allem das Heterogene sieht, ist im Embedded-Bereich, im eingebetteten Bereich. Warum? Das war eine der ersten, der von Texas Instruments, der OMA-Chip, das steckt in Handys drin. Da gibt es dann eben Prozessoren, die verwenden zum Beispiel auch ARM-Prozessoren, Signalprozessoren haben sie extra mit drauf und spezielle Kerne für Video, Codierung und Dekodierung. Warum? Naja, weil die speziellen Kerne, die haben nicht so viel Overhead, die schleppen nicht so viel Zusatz, Ballast mit sich rum im Leitwerk und sind deswegen energiesparender. Die können halt nur den Videocodec machen, können halt nur kodieren und dekodieren von Videos. Aber das machen sie dafür recht gut. Die können leider nicht alles, deswegen brauche ich auch die anderen Prozessoren. Und dieser Trend nimmt zu, insbesondere im Automobil gibt es also immer mehr heterogene Architekturen. Das wir dann nach Weihnachten noch machen, das Kapitel 3, da geht es um eingebettete Multikernprozessoren und eingebettete Systeme. Das würde ich mal ein bisschen anders machen als in den Jahren vorher. Okay, ja, Trend der letzten Jahre, das ist nochmal also so eine Grafik, die schon älter ist. Ne? 2001 geht es da los. 130 Nanometer Technologie, heute haben wir also 10 bis 14 Nanometer Strukturbreite. Also was heißt das, Strukturbreite? Wenn man sich da diese Chips da anschaut, dann ist die kleinste auflösbare Struktur auf so einem Chip, ist genau, das wäre im Prinzip dann eine Leitungsspur vielleicht, wäre 14 Nanometer. Ja, ganz schön klein. Okay, Moment, stopp. Ja, und hier zeigte man mal eine Prognose für im Jahr 2007 war die gemacht, ja. Also 8 Jahre hochgerechnet auf das Jahr 2015. Und ja, man sagte sich, 100 Milliarden Transistoren auf 3 Quadratzentimeter Chip-Grundfläche und 1,5 Milliarden davon war für die Logik, der Rest war für den Cache gedacht. Ne? Also war so die Überlegung, 100 Megabyte Cache, ganz so viel haben wir jetzt nicht, ne? Aber wir kommen schon daran. Und ja, 1,5 Milliarden, also das B steht für Billionen. Im Englischen gibt es keine Milliarde. Also die rechnen Millions, Billions. Und Billionen sind also dann unsere Milliarden. Also, die irgendwo mal sehen im Englischsprachigen 1,5B oder was, dann sind es Milliarden und keine Billionen. Nach unserer Art zu zählen. Ja, okay, was tun mit den vielen Prozessoren? Ne? Was ich Ihnen jetzt nochmal zeigen will, genau, das war 211. Ich habe ihn jetzt mal allgemein so motiviert, warum es zum Multikern kam. Und jetzt sind 212, ja, möchte ich mal weitergehen, reicht Multikern überhaupt? Und möchte ein bisschen analytisch probieren, herzuleiten, warum es Sinn macht, Multikern-Prozessoren zu nutzen. Genau. Okay. Ja, der Trend bis vor kurzem waren also wenige große Prozessorkerne, 20 bis 100 Millionen Logiktransistoren und eben dieser große gemeinsame Cache. Ja, ist das eine vernünftige Strategie, immer größere Kerne zu nutzen? Und da kommt jetzt nochmal die Pollack'sche Regel ins Spiel, die hatte ich ja schon mal in Grundlagenrechnerarchitektur, da haben schon die Leute damit verwirrt. Jetzt haben wir nochmal ein bisschen mehr Zeit, um das uns nochmal genauer anzuschauen. Und ja, neben Renz-Rule, ein Murschen-Gesetz, was gar kein Gesetz ist, gibt es da halt so in dieser technischen Informatik viele solche Regeln, die alle durch mehr oder weniger empirische Beobachtungen gewonnen wurden. Und da gibt es eben auch die Pollack'sche Regel und die sagt, der Rechenleistungszuwachs ist nicht streng linear zum Anstieg der Komplexität, sondern ist mehr die Wurzel aus dem Anstieg der Komplexität. Ja. Und wie wird jetzt die Komplexität überhaupt gemessen von einem Chip? indem er sagt, naja, ich mache den Chip, wenn ich doppelt so viel Fläche habe oder doppelt so viel Transistoren, dann kriege ich nicht gleich doppelt so viel Leistung, da ist es die Komplexität. Ja. Also das heißt, ein Anstieg bei der Verdopplung der Logik im Prozessor gibt mir nicht doppelt so viel Leistung, sondern die Wurzel draus. Und die Wurzel aus 2 ist 1,41, ne? Also kriegen wir 40% mehr Leistung. Aber immerhin, ist auch nicht schlecht. Ne? Das ist die Pollack'sche Regel. Okay, Pollack'sche Regel mal hier veranschaulicht. Das zeigt jetzt hier die Ganzzahl Rechenleistung gegenüber der Fläche für eine neue Mikroarchitektur. Also Verzehnfachung der Fläche hier unten, sowohl x als auch y sind logarithmisch aufgetragen. Und ja, was sieht man jetzt dann hier? Und diese Karos da entsprechen irgendwelchen Mikroarchitekturen, deren Fläche und was man da dann tatsächlich an Rechenleistung geschafft hat. Genau, und da sieht man, das ist hier so ein Anstieg um 0,5. Das entspricht genau. Also diese Gerade, die man da durchgelegt hat, okay, das ist ein bisschen Ausreißer, ne? Aber die Gerade soll halt ja die Rechenleistung hier approximieren. Und die steigt also wirklich mit einer Steigung von 1,5. Und warum sieht man das dann auch? Man kann also jetzt zum Beispiel sagen, eben die Performance, ne? Perf steigt also mit der Wurzel aus der Fläche. Die Wurzel aus der Fläche, naja, die ist ja Area hoch 1,5. Jetzt trage ich das hier links, also hier vertikal und horizontal trage ich das logarithmisch auf. Log perf ist somit log area hoch 1,5. Ja, und das wissen wir, können wir aus der Schule, Exponenten, können wir bei Logarithmen werden zu Faktoren. Also ist das hier 1 mal log area Fläche. Ja, und dann passt das. Ne? Wir haben hier logarithmisch die Fläche aufgetragen und hier logarithmisch die Leistung. Dann ergibt es hier genau die 0,5. Okay, das zeigt also diese Kurve aus. Ja, genau, das Ganze ist aus dem Artikel Intel 1000 Core Chips, a Technology Perspective von der Frau Bolka, die hat den Justin Rettner beerbt. Die ist jetzt der CTO von Intel. Ich glaube, sie ist es noch. Okay, und alles, was jetzt da kommt, ist aus dem Artikel. Und ich sage dann später noch ein bisschen was. Da ist eine schöne Grafik drin. Die ist in dem Artikel, finde ich, nicht so genau erklärt. Aber ich habe das auch, ja, ich erkläre Ihnen das Ganze dann. Gut, aber bleiben wir hier noch mal ein bisschen beim Pollack. Also machen wir eine Verdopplung von den Einzelkernen zu doppelt so großen monolithischen Einzelkernprozessor, dann gibt es also 40% Leistungszuwachs. Vom Einzelkern zu Doppelkernprozessor machen wir doch mal das Umgekehrte. Können wir überlegen, statt zum Einzelkern nehmen wir zum Doppelkernprozessor. Im Idealfall 100% Leistungszuwachs. Wenn ich zwei völlig unabhängige Applikationen habe, und kann die auf diesen beiden Kernen laufen lassen. Die beißen sich sozusagen nicht. Ne? Ich nehme eine Applikation, lasse die auf zwei Kernen laufen, dann kriege ich einen doppelten Leistungszuwachs. Ne? Okay, wir schätzen das später nochmal genauer ab über die inverse Pollack-Regel. Ja, weitere Vorteile. Gut, das ist jetzt nochmal aus dem Artikel hier rausgenommen, hätte ich mir vielleicht an der Stelle sparen können. Das ist das, was ich in meinen Eingangsfolien schon hatte. Ich kann einzelne Kerne ab anschalten, einzelne Kerne mit optimaler Versorgungsspannung und Frequenz betreiben. Ne? Ich kann die Rechenlast gleichmäßiger verteilen. Es gibt dann keine Hotspots, also keine Punkte besonders hoher Temperatur über den DAI. Und damit gibt es weniger Spannungen im Material, weniger Materialstress dadurch. Und Zuverlässigkeit und Leckströme ist auch geringer bei niedriger Temperatur. Okay, Naja, schauen wir uns mal Frequenz und Leistungsverbrauch aus. Das hat sie dann auch abgeschätzt in ihrem Artikel. Und die Transistorleistung wird nicht mehr weiter steigen wie bisher. Davon geht es immer aus. Das war dann allgemeine Auffassung. Wir haben zu große Subschwellwert-Leckströme. Ja. Warum? Also das heißt, also die, wir haben ja einen Kanal, ne? Einen Kanal zwischen einem Transistor und der schaltet dann ab einer bestimmten Schwelle. Aber leider, ne, wenn ich die Schwelle immer weiter nach unten treibe, dann kriege ich auch schon mal so Leckströme. Und dann kann ich das halt nicht mehr komplett abschalten. Die Versorgungsspannung sollte ja nicht weiter runtergehen. Die Frequenz kann nur moderat ansteigen. Und dann hat sie mal geschätzt, wie die Entwicklung wäre. Für einen 300 Quadratmillimeter großen Die, hier aufgetragene Frequenz, hier die Jahre und hier die Verlustleistung. Und ja, sie geht davon, schauen wir mal das hier aus, Versorgungsspannung muss weiter runtergehen. Also VDD, ja, vielleicht schaffen wir es doch ein bisschen das runter. Nochmal hier von 1, was ist das hier, 1,5 vielleicht auf so hoch, unter 1 Volt zu drücken. Das ist jetzt mal rein die Annahme. Und wobei hier, da muss ich ein bisschen schmunzeln, aber von mir aus. Also das, ne, die linke Achse hier, die vertikale Achse zählt für die Versorgungsspannung und für die Frequenz. Ist also in einer Skala aufgetragen. Und bei der Frequenz einen moderaten Anstieg der Frequenz. Ja, okay, von 2 GHz auf 10 GHz. Ne? Gut, vielleicht in den Jahren vorher moderat, wo man angefangen hat bei 5 MHz bis auf 3 GHz. Ne? Aber ja, moderater Anstieg der Frequenz, was Intel da so als moderat bezeichnete. Und würde man das jetzt also fortsetzen und tatsächlich bei diesen 10 GHz ankommen, hätte man irgendwann eine Verlustleistung von 1000 Watt. Ne? Und das wird dann schon heftig. Wobei, ich zeige Ihnen dann Grafik dann bzw. Folie nach Weihnachten aus von Embedded-Prozessoren im Auto. Da setzen die dann mehrere solche Core i7, haben die da eingesetzt, um autonom zu fahren. 5000 Watt Verlustleistung. Können wir vergessen. Und dann noch mit Elektroauto vielleicht. Ne? Das Ding fährt vielleicht gerade noch um die Ecke und dann bleibt stehen, weil das hat viel zu viel Leistung verbraucht. Ne? Also da ist klar, wo das hingehen muss beim Auto. Ich gesagt, das machen wir nach Weihnachten. Ich kann nicht mit einem Rechenzentrum rumfahren im Kofferraum. Das geht schon. Da würde das Auto autonom fahren. Das muss mit kleinen eingebetteten Komponenten gehen, wenn das wirklich was werden soll. Okay, aber beim Auto sind wir jetzt noch nicht. Wir sind jetzt noch hier. Also 1000 Watt, ne? Das scheint ein bisschen zu viel. 1000 Watt an benötigter elektrischer Leistung, nicht so leicht machbar. Und dann hat sie in ihrem Artikel mal sich überlegt, na, wir könnten doch stattdessen, statt immer komplexere Kerne zu nehmen, nehmen wir einfachere Kerne, von denen aber mehr. Dann schauen wir mal, wo wir da hinkommen. Ja. Genau, wir bleiben da in dem Bereich, wo man, also die Dennerische Regel sozusagen gilt, wo man das Energieverbrauchsspektrum noch einigermaßen halten können und erhöhen die Anzahl der Kerne. Machen wir ein Beispiel. Ich hätte jetzt 1 Milliarde Transistoren in meinem Kern, in meinem Prozessor. Na, dann mache ich 10 Kerne draus, auch 100 Millionen. Oder mache ich vielleicht 100 Kerne, auch 10 Millionen. Oder mache ich vielleicht sogar 1000 Kerne, auch 1 Million. Das heißt, dann wende ich doch eigentlich die Pollack'sche Regel rückwärts an. Ne? Das heißt, ja, die Leistung nimmt invers quadratisch ab, auf halber Fläche 70% der Leistung des größeren Systems. Das heißt, also aus aus einem Prozessor, den male ich jetzt mal dahin, das wäre also mal ein Einzelkernprozessor, so. Aus dem mache ich jetzt, schlage ich sozusagen mit der Hacke hier rein, ja, und mache 2 Einzelkernprozessoren, die nur noch halbe Fläche oder halbe Komplexität haben, also nur noch halb so viele Transistoren. Naja, das heißt also, ich habe nur noch die halbe Fläche oder die halbe Logik. Und was sagt mir jetzt eben der Pollack? Pollack sagt, die Komplexität, also die Leistung, ja, hängt irgendwie über die Wurzel der Komplexität zusammen. Naja, dann ziehen wir halt da die Wurzel draus. Dann ist es Wurzel 1/2 mal hier. Und das da entspricht, Wurzel 1/2 ist 0,7. Ne? Die Wurzel aus 0,7, aus 0,5 ziehen, 0,7 mal 0,7 ist 0,49. Also bin ich ungefähr bei 1/2. Also ist es ungefähr 70%. Aha. Also das heißt, wenn ich meinen Chip halb so groß mache und dann einen Kern reinstecke, dann habe ich eigentlich nicht die halbe Leistung nur noch in dem Kern, sondern ich habe immerhin noch 70%. Ich habe was verloren. Aber 70% sind noch übrig. Und dafür habe ich zwei Kerne. Ja gut. Und wenn ich diese zwei Kerne mit völlig unabhängigen Applikationen fahren kann, zur gleichen Zeit, kriege ich eigentlich sogar 140% raus. Ne? Das heißt, ich habe sogar wieder 40% Leistungssteigerung gebracht. Ja. Und der Leistungsverbrauch pro Kern, der nimmt hingegen linear ab, weil ich habe ja nur noch pro Kern. Ich habe nur noch die halbe Menge an Transistoren. Und dann gehen wir davon aus, die brauchen dann halt im besten Fall auch nur noch die halbe Menge an Energie. Ja. Weil es sind ja nur noch halb so viele Transistoren. Also das sind jetzt also theoretische, analytische Überlegungen. Ne? Und genau, und die Flexibilität steigt. Die Kerne sind nicht unbedingt notwendig homogen, sondern können vielleicht sogar heterogen sein. Ich kann Grafikkerne kombinieren mit Einzelkernen, was heutzutage gang und gäbe ist. Ne? Intel hat seinen eigenen Grafikchip, den sie gleich auf dem Prozessor seit irgendeiner älteren Core i3-Variante von irgendeiner Mikroarchitektur, die ich vergessen habe, haben sie das eingeführt, dass das mit auf dem Chip wächst. Ich habe also General Purpose mit Special Purpose, das ist SP, das weiß ich, und das GP, könnte ich da also, die C ist der lokale Cache da, ne, könnte ich die also miteinander kombinieren und verbinde die ganzen über ein Verbindungsnetzwerk. Ja, also so ein Grid, so ein Gitter. Das nennt man dann Network on Chip. Sodass sich die alle da untereinander austauschen könnten. Wäre ich doch viel flexibler, wenn ich noch mehrere solche Kerne habe. Also sie geht dann schon so in Richtung Multikern mit ihrer Überlegung. Okay, ja, jetzt habe ich also viele solche Kerne. Okay, der Anlass sagt mir erst, der Pollack sagt mir erstmal, im Idealfall kriege ich doppelt so viel Leistung, also Durchsatz. Okay, aber ja, ich habe nicht vielleicht immer jetzt doppelt so viel Durchsatz. Ich habe nicht immer völlig unabhängige Applikationen. Eine Applikation, habe ich jetzt mehrere Kerne? Naja, schön, kann ich parallel rechnen. Aber war da nicht noch was? Da war doch noch der Amdahl. Der Amdahl, der spuckt uns doch da irgendwie rein. Amdahlsches Gesetz, ne? PFP, ne? Haben wir es, glaube ich, gehabt. Ne? Aber mir kriegen sie es an. Die, die jetzt nicht im Bachelor waren bei uns, egal, die kriegen es jetzt nochmal bei mir. Schnellkurs, Amdahlsches Gesetz. Was sagt das Amdahlsche Gesetz aus? Dass der Speed-Up, das heißt der Geschwindigkeitszuwachs, ist nach oben limitiert. Für N-Kerne gilt nämlich, dass der Speed-Up, das mache ich mal nochmal hier hin, vielleicht mal eine kurze Herleitung noch, aber echt nur kurze, die jetzt allerdings erstmal aus meinem Kopf regenerieren muss. Also der Speed-Up, wie errechnete sich der? Eigentlich allgemein errechnet er sich immer durch, ich habe irgendwas mache ich neu, toll und besser. Und dann stelle ich das immer das Alte im Vergleich zum Neuen. Das ist der Speed-Up. Und das Alte wäre jetzt der serielle Fall, ne? Seriell. Und das Neue, ja, jetzt habe ich viele Kerne, mehrere Prozessoren. Jetzt rechne ich parallel. Die Laufzeit zum Beispiel, ne? Die Laufzeit wäre das. T parallel und T seriell. Okay. Oh Gott, das ist jetzt schlau. Gut, so machen wir mal ein serielles Programm und paralleles Programm. Programm. So, und jetzt sagt man, mein serielles Programm, mein Ausgangsprogramm hat einen bestimmten Anteil, der ist parallelisierbar und einen bestimmten Anteil, der ist leider nicht serialisierbar. Zum Beispiel Laden der Daten von der Platte. Was habe ich gesagt? Ist nicht serialisierbar, ist nicht parallelisierbar, meinte ich natürlich. Ist nicht parallelisierbar. Serialisierbar ist alles. Also das heißt, ich kann nicht schnell genug die Daten von der Platte laden. Das ist halt nun mal, geht nur seriell. Zum Beispiel. Naja, dann ist es doch eigentlich sozusagen der serielle Anteil in Prozent. Plus der Teil, der parallelisierbar ist. Zum Beispiel eine Schleife, wo ich in einem Feld rechne und so. Okay. Und im parallelen Programm bleibt der Anteil, der nicht parallelisierbar ist, der bleibt mir da. Kann ich machen, was ich will. Der bleibt da. Und jetzt habe ich aber den parallelen Anteil, und der ist parallelisierbar auf N-Kerne. Jo. Und das ergibt, und jetzt kann ich seriell durch parallel dann nochmal dividieren und so weiter und dann mit umformen, was ich jetzt nicht genau vorführe, nicht umformen. Und da komme ich dann letztendlich auf diese Formel hier, die nämlich lautet Speed up ist 1 durch serielle Anteil. Ah ne, lassen Sie mal das, okay, haben wir vorhin was auf dem Kopf macht, ne? Schreiben Sie mal bitte hier das Prozent. Und machen da wieder T davor, das ist die Zeit. Und das ist die Zeit, die das Serielle braucht, das ist die Zeit, die das Parallele braucht. Und erst durch das Dividieren, durch T seriell plus T parallel, das ist nämlich die Gesamtzeit, ergibt sich hier der Prozentsatz für Serielle und hier der Prozentsatz für das Parallele. Okay, und das ist also plus der parallele Anteil, das ist also dann 1 minus Serial, jetzt wirklich Prozent durch N. Okay, das ist der Amdahl. Und dieser Amdahl, der hat durchaus Konsequenzen. Der sagt nämlich, wenn ich N gegen unendlich gehen lasse, ja, N gegen 10.000 gegen 1 Million, dann kriege ich nicht den 1-Millionenfachen Speed ab, sondern ich kriege, der parallele Anteil nivelliert sich vielleicht im besten Fall zu Null, weil ich so viele Kerne habe, aber der serielle bleibt. Das heißt, der Speedup ist eigentlich durch den seriellen Anteil beschränkt. Ja. Das kann man sich auch erklären. Da gibt es ein wunderschönes Beispiel aus dem Buch von Bauke und Mertens, waren zwei Physiker von der Uni Magdeburg, die haben ein interessantes Buch zu Cluster Computing geschrieben. Und weiß nicht, ob es von Ihnen ist, vielleicht ist es auch von jemand anders. Die sagen, lass mal hier einen Maler rein und er soll die Wand streichen. Dann braucht er da eine Stunde. Okay. Dann lassen wir zwei Maler rein, sagen wir, der eine Maler streicht die Wand und der andere streicht die Wand, dann brauchst du vielleicht nur eine halbe Stunde. Jetzt lassen wir 1000 Maler hier rein oder 10.000 Maler hier rein, die werden nicht 10.000 Mal schneller sein, weil die müssen sich abstimmen. Ja, du streichst das, da steigen sie sich vielleicht noch irgendwie auf die Füße, weil es zu eng ist und müssen sich mit dem Farbeimer koordinieren oder was auch immer. Ne? Sie müssen sich synchronisieren und sie müssen miteinander kommunizieren. Und deswegen kriegen sie keinen einfachen Speed-up. Okay, das heißt, der Speed-Up, und das sind jetzt diese Kurven hier, die zeigen also die N, die Anzahl der Kerne, hier der Speed-Up, der tatsächlich nach dieser Formel erreichbar ist. Und ja, was ist die Kurve da? Die Kurve würde uns glücklich machen, das ist nämlich der lineare Anteil. Ne, bei 10 Kernen kriege ich 10-fachen Speed-Up. Im Idealfall. Ne. Das sagt der gesunde Menschenverstand, mehr als, wenn ich 10 Kerne habe, dann kann ich nicht 10-mal schneller sein. Mehr als 10-mal geht nicht. Ne? Es gibt tatsächlich Varianten, vielleicht, wenn Ihnen das schon später mal vorkommt, und Sie messen was und Sie haben überlinearen Speed-up. Was? 5 kann ich und jetzt bin ich mehr als 5-mal so schnell. Wie geht das? Weil irgendwie Zauberei erreicht oder was? Das sind dann meistens immer Cache-Effekte. Sie greifen dann dadurch, dass sie den großen Datenbestand aufteilen auf 5 kleinere, passt es plötzlich in die Caches von den Kernen und sie kriegen überlinear und Speed-up. Ja. Also wenn sowas auftaucht, dann ist nicht so, dass die Gesetze der Mathematik plötzlich ausgehebelt worden wären, sondern hat es solche Hintergründe, dass da irgendwelche Seiteneffekte da reinkommen. Ne? Okay, das lassen wir jetzt aber mal hier weg. Und dann heißt es, das wäre also die theoretische Grenze, da geht nichts drüber. Und ja, und jetzt schauen wir uns mal diese Kurven hier an, die wir sehen. Also das sind die Anlagekurven hier für beim seriellen Anteil von 6,7%. Hier beim seriellen Anteil von 20%. Na. Und dann sehen wir schon mal die Kurve hier für entgegen und endlich. Die scheint also begrenzt zu sein. Klar, die ist begrenzt, nämlich für entgegen und endlich. Speed up. Einfach zu rechnen, der Anteil da hinten wird 0. Dann ist das 1 durch den seriellen Prozentanteil. Das heißt, wenn mein serieller Prozentanteil, also 20% sind, dann ist das 0,2. 1 durch 0,2 ist 5. Mehr als 5 geht nicht. Das heißt, dass wenn ich die Kurve dann noch weiter verfolgen werde, dann komme ich als Asymptote an die 5 ran, aber eben drüber komme ich nicht hinaus. Okay. Und hier bei 6,7%, ja, kann man sich dann ausrechnen, wo dann da eben die Grenze ist. Was ist jetzt dieses N1,5? Dieses N1,5 sagt, bei wie viel Kernen schaffe ich es denn wenigstens, wenn ich schon an N nicht rankomme? Wie viele Kerne brauche ich denn, damit ich wenigstens an N1,5 rankomme? Also wenn ich 16 Kerne habe, schaffe ich es dann wenigstens ein Speed-up von 8 zu erreichen. Wie viele Kerne brauche ich da? Und dann geht man halt diese Kurve da entlang. Und da sieht man hier, ungefähr bei 16. Bei 16 Kernen schafft man das 8-fachen Speed-up. Und bei 20%, obwohl ich 80% ja, Anteil habe, den ich parallelisieren kann, schaffe ich gerade mal die Hälfte, wenn ich 6 Kerne habe, die Hälfte der Leistung, also 3, schaffe ich bei 6 Kernen schaffe ich gerade, Moment, so rum muss ich sagen, bei 6 Kernen schaffe ich gerade eine Leistungssteigerung von 3 bei Serienanteil 20%. So rum. Okay, und wenn ich 16 Kerne einsetze, dann schaffe ich 8 Leistungssteigerung beim Serienanteil von 6,7%. Also sehr niedrig und trotzdem ist das Ganze begrenzt, komme ich dann, also wenn ich da hier noch weitergehen würde, doch nicht viel weiter. Und ja, die gerade hier, die verbindet dann nochmal genau die Kernanzahl für die verschiedenen Anlagekurven, bei dem ich eben genau bei der eingesetzten Anzahl an Kernen genau die Hälfte an Speed abbekomme. Okay, ja, das war übrigens lange Zeit, dachte man, na, massive Parallelität bringt nichts. Der Anwalt sagt uns doch, begrenzt, was wollen wir mit 10.000 Kernen oder 100.000 Kernen? Alles Unsinn, geht doch gar nicht. Können wir doch gar nicht ausnutzen, sagt doch der Herr Amdahl. Und das war tatsächlich so gängige Meinung bis in die 80er Jahren. Und dann kamen dann auch später andere Untersuchungen von Gustafsson und Barsis, die haben auf dem Amdahl aufgebaut. Und die haben dann festgestellt, ja doch, es ist durchaus möglich, solche hohen, so viele Kerne zu nutzen. Denn was man vielleicht etwas unterschätzt hat, ist tatsächlich der hohe Anteil an Parallelität, den man hat. Gerade beim wissenschaftlichen Rechnen. Wenn das nicht der Fall wäre, dann wäre es eigentlich unsinnig, dass im Rechenzentrum nebenan Lima, EMI und all diese Parallelrechner mit Zehntausenden von Kernen stehen, wenn die keiner nutzen könnte. Ne? Aber es ist tatsächlich so, dass der Anteil an Parallelität dann weit über 99% ist zum Teil beim wissenschaftlichen Rechnen. Ne? Und warum? Weil ich die meiste Zeit immer in einer Schleife verbringe. Und da löse ich immer irgendeine schlimme Differentialgleichung, die ich diskretisiere. Das hat man ein bisschen unterschätzt. Und aber der Anwalt hatte schon recht. Aber jetzt bleiben wir mal hier. Eben gezeigt, die Grenze gilt für eine auf allen Kernen laufende Applikation. Okay, jetzt wollen wir natürlich einen einzelnen Prozessor haben und hier, ich werde jetzt vielleicht nicht gleich wissenschaftliches Rechnen machen, ne? Mit meinem, obwohl das schon besseres war, die Uni bezahlt, besseres Notebook, aber bringt mir das jetzt in so einem Gerät denn da auch was? Ne? Ja, es bringt auch was und das zeigt man jetzt anhand von dieser Untersuchung. Okay. Und eben die Grenze gezeigt für eine auf allen Kernen laufende Applikation. Aber vielleicht habe ich hier mehrere Applikationen. Und da hat sie diese Untersuchung gemacht, die Borka. Und die ist in dem Papier drin. Das ist das, was ich vorhin meinte. Meiner Meinung nach, ich will jetzt nicht so nahe treten, didaktisch. Also ist die ein bisschen. Man kann die. Man sieht die Grafik und sagt sich interessant, wo kommen die ganzen Zahlen her? Das ist nicht so richtig erklärt, ne? Aber ich habe es dann versucht, hier rauszubekommen. Und ich glaube, es ist klar, warum. Also, sie macht jetzt folgende Überlegung. Sie sagt, ich habe einen Kern, der ist groß, ich habe einen mittelgroßen Kern und ich habe kleine Kerne. Und die sind alle auf der gleichen Fläche, werden die untergebracht. Ne? Und ich kann auf dieser Fläche entweder 12 von diesen großen Kernen unterbringen oder 48 von den mittleren Kernen oder 144 von den kleineren Kernen. Im Übrigen für die Prüfung, ne, könnte es sein, dass ich Ihnen vielleicht diese Folie vorlege und dann müssen Sie mir halt ein bisschen was dazu erklären. Ne? Also auswendig lernen müssen Sie nicht, aber wie das da so einigermaßen zustande kommt und was die jetzt aussagt. Okay, gut. Also, und jetzt sagen wir, dieser eine Prozessor, der große, hat die relative Leistung 1. Der mittlere hat die Leistung 0,5. Ja, können wir jetzt annehmen, okay, der hat halt die 0,5. Warum hat er denn die 0,5? Na, der hat die 0,5, der weil nämlich der mittlere, genau, weil auf der gleichen Fläche, wo ich 48 mittlere Kerne unterbringe, 48 mittlere Kerne, durch 12 große Kerne. Naja, da kann ich unschwer daraus schließen, dass folglicherweise der große Kern viermal so groß sein muss oder der kleinere Kern ist viermal so klein. Ja. Also, großer Kern viermal größer als mittlerer Kern. Aha, also, der ist viermal größer. Wie viel mal mehr Leistung hat er dann? Das sagt uns der Herr Pollack. Die Wurzel aus der Komplexität. Der ist viermal komplexer. Viermal komplexer, folglich zweimal leistungsstärker. Zweimal leistungsstärker. Also wenn der große Kern zweimal leistungsstärker ist als der kleine, als der mittlere, ist der mittlere also halb so schwach. Also steht da 0,5. Der bringt die halbe Leistung vom großen Kern. Ja, ich hätte das jetzt auch umdrehen können, 12 durch 48, dann ist es ein Viertel und zieht da drauf die Wurzel, kommt dann halb raus. Ja. Und mit dem kleinen Kern analog. 144 zu 12, also das heißt, der ist 12 mal komplexer. Und dann kann ich die Wurzel aus 1 durch 12 ziehen und das sollte ungefähr 0,3 rauskommen. Ich glaube, da kommt 0,28 oder sowas raus. Okay, gut. Damit ergibt sich schon mal diese Kurve hier. Single-Core-Performance. So, jetzt schauen wir mal an, TPT. Für was steht TPT? TPT steht für die Throughput-Performance, nicht Total. So, ja, genau. TPT steht für Total Throughput Performance. Also die Leistung, die ich im Durchsatz rausbekomme. Und da sind wir sozusagen wieder jetzt bei den, in der Parallelrechentechnik sagt man da auch, peinlich parallelen Anwendungen, ja, oder inhärent, die heißen wirklich im Englischen so embarrassingly parallel, or inherently parallel, also inhärent parallel. Das heißt, wo von vornherein klar ist, die kann ich parallelisieren. Zum Beispiel alle Webanfragen. Herr Körper der Webanfrage, ich habe eine Webanfrage, Sie haben eine Webanfrage, Sie, die sind alle unabhängig voneinander. Die können wir alle bei vier Kernen parallel betreiben. Ich habe mal eine Wasserflasche drin stehen lassen, hole ich nachher. Also die können wir, und da kriegen wir also bei, da kriegen wir wirklich bei n so vielen Kernen n-fache Leistung raus. Weil die sind völlig unabhängig voneinander. Da interessiert uns da der Arm da nicht, weil der serielle Anteil ist 0% in dem Sinne. Ich lasse halt eine Anwendung n-mal laufen. Immer die gleiche Anwendung lasse ich n-mal laufen. Okay, dann schauen wir mal, was da rauskommt. Naja, was kommt da raus? Bei den großen Kernen ist ja klar, da kommt natürlich 12-mal die Durchsatzleistung raus. Bei den mittleren Kernen kommt dann 48 Kerne. Die haben aber nur die halbe Leistungsfähigkeit, aber immerhin kommt 24 raus und damit schlagen sie die großen Kerne. Und bei den ganz kleinen schaut es noch besser aus. Ja. Okay, jetzt könnte man das Spielchen ja weitertreiben. Können Sie sagen, also klasse, dann machen wir immer kleinere Kerne und treiben das da ganz nach oben. Natürlich muss irgendwann, man könnte ja, ne, da habe ich vorhin gesagt, was war denn das? 1000 Kerne, eine Million Transistoren, ne, dann nehmen wir 10.000 Kerne, eine halbe Million und treiben das so weiter. Dann machen wir eine Billion auf 5 Transistoren. Mit 5 Transistoren können wir natürlich nichts mehr rechnen, ne, das ist klar. Es muss natürlich immer noch so viel übrig bleiben, dass diese Applikation auch wirklich von dem Kern gerechnet werden kann. Ne, auf einem Kern. Okay, aber das ist jetzt diese Annahme, ist mal hier getroffen. So, und was sind das drüben jetzt alles für Kurven? Jetzt sagt man sich, ich habe entweder eine, zwei, ich schaue jetzt mal bei 1, 2, 4 oder 8 Applikationen nach. Und da habe ich echt ein bisschen gerätselt, wie kommen die auf diese Werte da in ihrem Artikel? Und dazu nutzen die folgende Formel, die leite ich jetzt nicht großartig ab, sondern ich schreibe es hier hin und erkläre die mehr oder weniger ein bisschen formal. So, lass ich mal kurz nochmal spicken. Genau. Naja, genau. Also, die ist erstmal, ich schaue mir jetzt an, wie viele Applikationen, ich habe jetzt hier also eine Applikation. Und diese eine Applikation will ich jetzt parallelisieren, entweder auf 12, 48 oder 144 Kernen. Na? Okay, dann ist das sozusagen der Andal. Also 1 durch. Genau, und das Ganze ist gemacht für einen seriellen Anteil von 7%. Also meine Applikation hat jetzt 7% serieller Anteil. Das kommt noch dazu. Also dann habe ich hier also 7%. 0,07 plus, wie viel Parallelität habe ich dann? Naja, 93%, logisch, ne? 1 minus 0,07. Also habe ich 93%, also 0,93. Und das dividiere ich jetzt durch die Anzahl der Kerne, ne, die ich laufen lasse. Und zwar die Anzahl der Kerne pro Applikation. Mensch, diese Kreide da. Kann man kaum lesen. Ne? Also die Anzahl der Kerne pro Applikation. Das ist jetzt bei einer Applikation insofern langweilig, weil ich mir sage, ich lasse, oder was heißt langweilig, diese eine Applikation lasse ich auf allen 12 Kernen laufen. Aber nehmen wir beispielsweise mal die hierher, 8 Applikationen. Jetzt lasse ich 8 Applikationen auf 144 Kernen laufen. Das heißt, pro Applikation habe ich 144 durch 8, das ist 18. habe ich 18 Kerne zur Verfügung. Ja, können Sie nachvollziehen? 144 Kerne habe ich. 8 Applikationen möchte ich darauf laufen lassen. Parallel. Da kriegt eine Applikation 144 durch 8 Kerne. Macht 18, ne? Okay. Und dann schauen wir mal. Jetzt wird das Ganze noch multipliziert. Mit der, also das ist erst einmal, was kriege ich jetzt an Parallelität überhaupt raus? Ja. Dann die Anzahl der Applikationen, die läuft. Und das Ganze dann nochmal der relativen Performance. Und das ist dann je nachdem, welcher Kern das ist. Das heißt, es wird dann entweder multipliziert mit 1, 0,5 oder 0,3. Und das schauen wir uns jetzt mal konkret für ein Beispiel an. So, ich hoffe, ich mache mich heute nicht allzu schmutzig. So, und jetzt schauen wir uns das mal an für 18, für 8 Applikationen. Und 144 Kerne. Dann gibt es genau die folgende Formel. Das da vorne bleibt gleich. Im Großen und Ganzen 0,07 plus 0,93. Ja, und wie viel habe ich jetzt? Also daraus kann ich folgern. 18 Kerne pro Applikation. Das heißt also, diese eine Applikation, es wird versucht, eine Applikation auf 18 Kernen zu parallelisieren. Weil 18 Kerne habe ich pro Applikation zur Verfügung. Also muss ich hier durch 18 teilen, dann mal der Anzahl der Applikationen. Ja, 8 Applikationen habe ich, die jeweils auf 18 Kernen laufen. Und dann mal der relativen Performance. Das ist 0,3. Und wenn ich das zusammenaddiere, beziehungsweise miteinander multipliziere, dann sollte da rauskommen ungefähr, ja, nicht nur ungefähr, ich rechne es jetzt nicht genau aus, da kommt raus 19,72. Und das ist das, was dieser Balken da entspricht. Und das können wir jetzt für alle hier durchziehen, ne, genau mit der Formel. Bei 1 ist es dann so, na, dann läuft eine Applikation eben entweder auf 12 Kernen, dann lautet die Formel, für diesen Balken hier lautet die Formel 1 durch 0,07 plus 0,93 dividiert durch 1, weil ich lasse das hier genau nur auf einem Kern laufen. Ich habe nur eine Applikation, Moment, Blödsinn, 12. Ich lasse eine Applikation auf 12 Kernen laufen. Ja. Dividiere ich durch 12 mal eine Applikation mal 1. Und der Balken hier, deswegen ist der auch so klein, ist genau das gleiche, nur dividiert durch 144, weil ich lasse jetzt die eine Applikation auf 144 Kernen laufen, mal 1, ich habe nur eine Applikation, mal 0,3. Und deswegen gibt es so einen schlechten Wert. Und wie interpretieren wir das Ganze jetzt hier? Naja, für wenige Applikationen bringt es also nichts. Aber je mehr Applikationen, das wir haben, bringt Multikern auch was. Und zwar wirklich, wenn wir echt parallelisieren und nicht bloß auf den hohen Durchsatz schielen. Das ist die Aussage von dieser Grafik. Jetzt mal theoretisch betrachtet, ne? Okay. Gut, also wenn Sie mir das da so erklären können, dann bin ich glücklich. Den Rest machen wir jetzt mal nur noch mal im Schnelldurchgang durch, weil ich wollte eigentlich noch zum Dings kommen, zum Rufladen. Genau. Ja, gut, das steht dann auch noch in dem Papier drin, aber das hier war eigentlich für mich die wichtigste Aussage. Gut, Leistung, Energie, Viehkernsystem in vorgegebenes Power-Budget integrieren. Die Spannungsreduzierung ist die beste Maßnahme, ein Leistungsbudget zu senken. Aussage in dem Papier, beliebig sei technisch, von 2007, beliebig sei technisch schwer realisierbar von der Frau Bocker, ne, haben gemerkt. Der Autor schlägt also diskrete Stufenvorgehensweisen vor. Da F halbe, den schalten wir ganz ab, den lassen wir mit F laufen. Also es gibt so diskrete Frequenzen, gibt es heutzutage nicht mehr. Ne? Turbo Boost, wenn Sie einen Rechner haben, der regelt stufenlos nach. Ne? Nahezu stufenlos. Schafft er das jetzt mittlerweile? Also diskrete Stufen sind gar nicht mehr notwendig. Okay, das On-Da-Netzwerk, das sollte man allerdings nicht unterschätzen, zur Verbindung der Knoten notwendig. Der Leistungsverbrauch, der steigt mit der Anzahl der Kerne. Man muss die Anforderungen da sorgfältig abwägen. Sie hat es da auch nochmal gemacht mit einer Abschätzung. Die konnte jetzt nicht mehr so ganz hundertprozentig nachvollziehen, das habe ich dann am Ende geglaubt. Also wenn man 4 Byte große Links hat und 4 Links pro Core, kommen Sie bei Ihrer Abschätzung mit den vielen Kernen auf ungefähr 150 Watt, was allein dieses Network und Chip da benötigt. Mittlerweile, das nennt man jetzt auch neues Schlagwort, ne? Ist eh schon egal, ich erzähle ab und zu jetzt heute ein bisschen was über die Forschung, nennt man so Edge Computing. Was heißt das? Mittlerweile ist es so, dass der Energieverbrauch, Daten zu transportieren, höher sein kann, als wir die Daten zu verarbeiten. Deswegen macht man Folgendes, gerade bei Sensoren sagt man, ach, die Cloud ist jetzt gar nicht mehr so populär, weil man muss das Ganze erstmal in die Cloud bringen, ne? Und das kostet ja Energie und Energie ist alles, sagt man dann, lasse ich die lieber am Knoten, am Sensorknoten gleich zumindest mal vorrechnen und damit die Anzahl der Datenmenge, die der Sensor produziert, zu reduzieren und bringe es dann erst in die Cloud oder irgendwo anders hin, wo dann schwieriger gerechnet werden muss, was ich an meinem kleinen Sensorknoten nicht kann. Aber der kleine Sensorknoten kriegt schon mal ein bisschen so eine kleine lokale Intelligenz, damit er aus, was weiß ich, 5 Megabyte, ich spinne jetzt irgendwas zusammen, nur noch 5K macht und die 5K können wir bequem über die Luft übertragen. Ohne, dass uns das zu viel Energie kostet. Okay, Speicherbandbreite. Viele Kerne sind auf Speicher hungrig. Mögliche Lösung, das erwarte ich eigentlich schon längstens, aber so langsam kommt's. Eine 3D-Stapeltechnik, nämlich ganz einfach ausgedrückt, statt über den Rand zu kommunizieren, ja, wie üblich, wenn ich also meinen Chip habe und dann wird eigentlich, in der Regel waren die Beinchen immer am Rand, ne? Und das heißt also, es wird über den Rand kommuniziert. Ja, genau, der ist so. Den Chip, den wir gemacht haben, ne? Der hat hier da die Beinchen am Rand. Da steckt ein MIPS-Prozessor drin, den habe ich glaube ich schon mal gezeigt, lass nochmal durchgehen, aber bringt es mir wieder, der funktioniert sowieso nicht. Und also eins von den Exemplaren, die nicht funktioniert haben, haben schon andere, haben funktioniert. Und der kommuniziert am Rand. Ne? Sagen Sie, erzählt er mir denn da meinen Chip, wenn ich den umdrehe, hat er, kommen lauter Nadeln raus. Der kommuniziert doch über die Fläche, das stimmt nicht, intern ist es tatsächlich über den Rand verdrahtet. Wenn Sie richtig parallel kommunizieren wollen, dann müssen Sie sowas machen wie 2 Chips, direkt übereinander gestapelt und zwischendrin sind Löcher. Das nennt man TSV. Ja, hier steht so Silicon Vias. Die werden also da richtig durchgebohrt. Also durchgefräst. Ne? Und dann kann ich über die gesamte Fläche kommunizieren. Und das wäre jetzt das hier, Ihren Chip, den umgedreht. Den löte ich aufs Motherboard drauf. Und hier oben mache ich nochmal einen Kühlkörper. Und das könnte man sich jetzt so überlegen. CPU und dann so ein abgedünnter DRAM, das wäre der abgedünnte DRAM, sehen Sie, da ist das Spike, das ist Substrat, das muss da ein bisschen kleiner gemacht werden, damit die Vias da gut reinpassen, durchpassen und damit er nicht so weit bohren muss. Und ja, und da setze ich die CPU drauf und jetzt könnte da die CPU bequem sich die Daten holen über parallele Kommunikation aus der Fläche heraus. Ne? Das ist so die Idee. Und das wäre dann so das Layout, da Memory Array und nebendran gehen dann die I/O-Verbindungen nach oben. So ist das zu sehen. Und Hybrid Memory Cube, ja, von Micron, die setzen sowas schon um. Samsung auch, dass mehrere Speicherebenen übereinander gesetzt sind. Ne? Und jetzt der nächste Schritt, der halt dann noch kommen muss, dass man es tatsächlich dann auf eine CPU draufsetzt. Problem ist die Wärme, ne? Da haben wir das innen drin warm und wie kriege ich die Wärme da weg? Okay, gut. Das war es mal zu 2.1, zu der ganzen Technologie. Jetzt machen wir mal noch ein bisschen weiter. Die Übungsleiter werden mich alle töten. Und ich sage, dass ich heute das Rufladenmodell noch nicht geschafft habe. Wir machen mal ein bisschen weiter noch, Analyse von Multikernarchitekturen, und ich zeige Ihnen jetzt auch wieder ein theoretisches Modell, was uns hilft, um zumindest in erster Näherung schon mal rauszubekommen, woran krankt es denn, wenn wir in unserem Multikernprozessor nicht genügend Leistung rausbekommen. Krankt es daran, dass er schon irgendwie am Anschlag ist, oder krankt es daran, dass die Daten nicht schnell genug vom Speicher kommen? Ne? Okay, jeder Desktop- oder Serverrechner, der hat heute Caches, Pipelining, superskalare Befehlsverarbeitung, Sprungvorhersage und Befehlsausführung außer der Reihe, also Out-of-Order-Execution, genau. Ja, durch den Übergang von Einzelkern zu Mehrkernprozessoren sind die Prozessorkerne eher unterschiedlicher geworden. Wir haben also homogene und heterogene Prozessoren, verschiedene Funktionalitäten, verschiedene Frequenzen und so weiter. Aber gerade diese Vielfalt macht, also das ist jetzt auch wieder aus dem Artikel von Hennessy und Patterson, Entschuldigung, da ist nur der Patterson dabei, der steht aber ganz hinten. Und die haben dieses Rufladenmodell da aufgestellt, liegt auch im Studon vor. Und da habe ich jetzt mal ein bisschen die Argumentation da rausgezogen. Also ich würde sagen, der Patterson steht ganz hinten, damit will er nicht sagen. Der war halt der bekannte Professor, hat vielleicht die Idee dazu gehabt. Eigentlich sind die Leute, die ganz vorne stehen, in dem Zusammenhang wichtig, weil die haben sich zwar schon überlegt und gemacht. Okay, ja, dieses Leistungsmodell muss nicht perfekt sein, aber einsichtig. Und da hat man was aufgestellt, analog zu den drei Cs bei den Cache-Architekturen, was wir da schon hatten, Compulsory Conflict Capacity. Ne? Das ist seit 20 Jahren ein einfaches, anerkanntes Modell, hat Schwächen, dennoch nützlich für den Rechnerarchitekten und den Programmierer. Okay, jetzt brauchen wir erst eine Modellgröße, anhand der die Leistung gemessen wird. Das ist die sogenannte Fließkomma-Rechenleistung, GOPS, ne? Flops. Floating Point Operations per Second. Okay, es gibt andere Modelle, die sind stochastisch oder analytisch und statistische Leistungsmodelle, sie sind sehr genau, aber häufig sind sie schwierig zu behandeln und manchmal auch für den Nicht-Experten nicht unbedingt geeignet. Und ja, die bauen dann halt auf komplizierten Gleichungssystemen auf und so weiter, sind also da schwierig handzuhaben. Und manchmal ist es auch so, dass die auch nicht unbedingt Einsichten auf einen Blick liefern, wie die Leistung tatsächlich von einem Rechner, Compiler oder Programm zu verbessern wäre. Die einfacheren alternativen Modelle, also Betonung liegt auf einfache, sind die sogenannten Bound-and-Bottleneck-Modelle, also wo ich zumindest schon mal Schranken und Flaschenhälse rausbekomme. Nichts Genaues, aber zumindest halt in erster Näherung werden die Systemflaschenhälse quantifiziert. Zum Beispiel dieses Amdahlsche Gesetz ist auch so ein Beispiel. Apropos Amdahlsches Gesetz, das ist, wenn Sie sich vielleicht noch erinnern an PFP, der Amdahl, der guckt nämlich nur nach der Parallelisierung, die Kommunikation, die ist noch gar nicht dabei. Ne? Wenn der die Kommunikation ja auch noch berücksichtigen würde, dann würden die Kurven nämlich nicht gegen eine Asymptote gehen, sondern die würden weiter hinten mit großem N, Beispiel meine 1 Million Maler, die hier reingehen und sich kommunizieren müssen, die würde es wieder nach unten gehen sogar. Okay, und das Rufladenmodell gehört ebenfalls zu dieser Klasse. Okay. Ja, es ist ein einfaches zweidimensionales Modell. Das heißt also, wir werden die Kurven dann in der Ebene auftragen. Und die Hauptursache für den Flaschenhals, weiß man eigentlich, ist die Speicherbandbreite. Die Daten, viele Kerne, wie ich vorhin schon gesagt habe, ne, die sind auch speicherhungrig. Gut, 3D-Kommunikation aus der Fläche heraus hilft das schon mal technologisch. Aber hier wollen wir uns jetzt mal angucken, das rein vom Analytischen her, kriegen wir das da auch irgendwie in den Griff, das da irgendwie anzuhaben. Ne? Genau. Wunsch ist ein Modell, was die Beziehung zwischen der Prozessorleistung und dem Off-Chip-Speicherverkehr ausdrückt. Ne? Und da kommen wir jetzt eigentlich zu einer komischen Größe auf den ersten Blick, die sogenannte operationelle Intensität. Die operationelle Intensität. Wo ist nochmal? Operationelle Intensität. Ne? Das ist die Anzahl der Operationen pro geholten Byte, also eine komische Größe, Flops pro Byte. Die sagt so also aus, oh, wenn ich mir jetzt schon mal diese Mühe gemacht habe, ja, und habe so und so viel Bytes da aus dem langsamen Speicher herbeigeholt, dann will ich wenigstens wissen, wie viel Flops kann ich denn auf diese Bytes da anwenden. Na? Ja, es ist insofern auch eine Messgröße für den Verkehr zwischen DRAM-Speicher und Caches. Das muss man sich vergegenwärtigen. Zwischen DRAM-Speicher und Caches, man geht davon aus bei diesem Modell, was in der Praxis auch nicht ganz stimmt, dass ich in genau einem Takt Zugriff auf den Cache zugreifen kann. Das heißt, die Kommunikation auf den Cache, machen wir jetzt mal nur Level 1 Cache, kostet den Prozessor eigentlich nichts, weil er in einem Takt darauf zugreifen kann. Ja. Und es ist also nicht, die operationelle Intensität entspricht jetzt nicht der Kommunikation zwischen den Caches und dem Prozessor. Das ist die sogenannte arithmetische Intensität. Ne? Gut, ich glaube, das muss ich nächste Woche trotzdem noch ein bisschen genauer machen. Da sagt man pro Takt einen Zugriff auf Operanden des Kernels. Ich kriege also quasi einen kostenfreien Zugriff auf die Operanden. Beziehungsweise, ja, mal, sagen wir mal ganz kurz. Beispielsweise, ich hätte einen sogenannten Stencil. Ein Stencil, der sagt mir, und so, dass wir jetzt hier, sagen wir mal, meinen Problemraum, und den Problemraum überziehe ich mit imaginären Gitterpunkten. Das ergibt sich aus der Diskretisierung von Differentialgleichungen, also im wissenschaftlichen Rechnen häufig benötigt. Und dann kommt man letztendlich auf solche Stencils. Wenn ich diskretisiere nach der Methode der finiten Differenzen. Ich lasse jetzt einfach mal so stehen, ja, da gibt es andere Vorlesungen, die das genauer machen, wie finite Differenzen funktionieren. Und letztendlich komme ich dann dazu, ich möchte jetzt den Zustand von diesem Punkt ausrechnen. Das ist eine Diskretisierung im Raum und in der Zeit. Das heißt, ich rechne hier über die Zeit hinweg, über eine Schleife, immer wieder neue Zustandspunkte aus. Okay. Und der Zustand von dem hier, der hängt jetzt ab von seinem eigenen Zustand und von dem der vier Nachbarn in orthogonaler Richtung. Das wäre jetzt ein Stencil. Okay. Und dann würde angenommen, das wäre die Temperatur, dann sage ich die Temperatur von dem Punkt IJ. Und das gilt für alle Punkte, muss ich dazu sagen. Das gilt für alle Punkte. In jedem Punkt hängt von seiner Temperatur ab und von seinen vier Nachbarn. Na? Und dann gilt TIJ zum Zeitpunkt T plus 1 ist der eigene TIJ. Ich mache jetzt mal die Indizes da unten dran, spare Platz. Zum Zeitpunkt T plus 0,25 mal, jetzt kommt eine Schleife, TI minus 1J zum Zeitpunkt T plus TIJ minus 1 zum Zeitpunkt T. Und jetzt wird es hier natürlich wieder eng, das ist klar. Plus, naja, halt eben die anderen vier Punkte, I minus 1, J minus 1. Dann habe ich hier noch zum Zeitpunkt T der rechte Nachbar, I plus 1, J und I minus 1 haben wir schon. Was fehlt uns noch? Der I plus 1, J. J plus 1, ne? Genau, I J plus 1 fällt mir. Ja, danke. Okay. Was hat es jetzt hier bitte damit zu tun? Mit der arithmetischen Intensität, dass wenn alles Fließkommazahlen, ich kriege einen Zugriff umsonst. Das heißt, ich rechne mir aus, ich brauche 1, 2, 3, 4, 5 Fließkommazahlen. Die muss ich aus dem Speicher sozusagen holen. Die hole ich alle auf einmal. Und auf den führe ich aus 1, 2, 3 und das Mal nehmen wir von mir aus auch noch dazu, 4 Fließkomma-Operationen, das heißt 5 Variablen, von mir aus doppelte Genauigkeit, also 8 Byte, 5 Flops auf 40 Byte. Verstehen? Das ist die arithmetische Intensität. Das heißt, ich schaue mal einfach die Formel an. Und aus der Formel, aus der Arithmetik, leite ich ab, wie viel Fließkomma-Operationen ich auf dem Byte ausführen kann. Da brauche ich überhaupt nichts messen, gar nichts, rein analytisch. Das ist, die Zeit ist ab, das ist die arithmetische Intensität. Und die operationelle Intensität ist tatsächlich, wo ich messe zwischen dem Cache und zwischen dem DRAM und wie viel Zeit kostet es mir, um das in den Speicher zu bringen. Okay, das ist das Ruffler-Modell, das ist ein 2D-Modell, dass die operationelle Intensität, die Speicherbandbreite und die maximal erzielbare Rechenleistung vereinigt. Und das schauen dann eben, letztendlich kommen dann solche Kurven raus. Und deswegen Roofline, ja, weil die steigen erst an, wie so ein Dach, ne, und dann geht es gerade weiter. Und je nachdem, wo ich bin, Anhand meiner arithmetischen operationellen Intensität kann ich entscheiden, ich bin speicherbegrenzt oder ich bin durch die Rechenleistung begrenzt. Okay, das wollte ich eigentlich schaffen, aber ich habe noch nicht ganz geschafft. Aber ich glaube, es war trotzdem vielleicht ganz interessant, den ersten Teil da ein bisschen so ausführlicher zu machen, weil, wie gesagt, solche theoretischen, analytischen Untersuchungen, die kommen, sind wichtig, denke ich, ne? Die schärfen den Verstand und helfen einem, die Dinge auch hinter dem Programm zu verstehen, was da passiert. Und in dem Sinne, schauen Sie sich das an. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Und wir machen nächste Woche weiter mit Rufline und dann gehen wir wirklich über zu konkreten Prozessoren. Bis dahin.